SWR 2 Leben.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Lothar Nickels vom Südwestrundfunk.
Wie war der Name?
Lothar Nickels vom Südwestrundfunk.
Nickels. Ja.
Das ist mein Assistent, der Patrick Thomas.
Aha, angenehm.
Und Ihr Name ist?
Hubert Schmidt.
Hallo, Herr Schmidt.
Seltene Namen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mir den merken kann.
Ja, das ist nicht so ohne.
Das ist richtig.
Mit den Schmitten.
Mit den Schmitten. Wenn man was will, geht man zu Schmidt und nicht zu Schmidtchen.
Genau so ist
so
es. Ist,
so sieht aus. Ja.
Und ich will ja was. Von Herrn Schmidt, der mittlerweile Hausgast ist im Seniorenhaus zur Buche in Konz-Roscheid, ganz in der Nähe von Trier. Hausgäste, so nennt man hier die Bewohner.
Wie lange sind Sie denn schon hier, Herr Schmidt?
Seit Oktober. Ich bin nicht allein hier, meine Frau ist auch hier.
Aber sind Sie beide gleichzeitig hierher gekommen?
Oh, meine Frau ist voll der Pflegefall. Kann nicht mehr gehen, kann nicht mehr stehen, kann nicht mehr sprechen. Muss Essen angereicht kriegen. Ja, gut, bei mir ist es nicht so schlimm.
Haben Sie Ihre Frau zu Hause selber auch noch eine
auch
Zeit lang
schon,
gepflegt?
Ja, auch schon gepflegt, ja, das ging nicht mehr. Mhm. Dann sind wir hier hin. Und das ist gut so. Weil meine Frau, die wir verloren. Wir sind 54 Jahre zusammen verheiratet. Und ich kenne sie halt, wenn sie auch nicht reden kann, aber ihre Gestik und so, ich kann sie deuten. Ich kann dann sagen, sie will das oder sie hat das oder das.
Ja, wenn man sich 54 Jahre lang kennt.
Ja, dann dürfte man sich eigentlich kennen, ja? Ganz kennen.
Ich bin übrigens nicht der Erste, dem Herr Schmidt ein Interview gibt.
Ja, vor einigen Jahren, da waren die auch bei uns zu Hause. Der Südwestfunk, da hat er in der Großgemeinde alle, die irgendeine Tätigkeit oder einen Berufszweig ausgeübt haben, die sind dann interviewt worden.
Und wir
haben
Fernsehen.
Wir hatten, wir haben zu Hause eine Kneipe, eine Gastwirtschaft. Und da haben eine große Kälterei und eine Brennerei. Und das war dann für die interessant, das alles aufzunehmen. Mhm. Ja. Musste man bedienen, mussten den Leuten einschenken, mussten denen erklären, wie der Schnaps gebrannt wird und wie der Fietz gemacht wird mit der großen Presse und so. Daher kenne ich das vom Südwestfunk.
Das sind doch beste Voraussetzungen. Dann sollte ich Herrn Schmidt jetzt so langsam mal sagen, worüber ich überhaupt gerne mit ihm sprechen würde, was das Thema der Sendung ist.
Männer so im Alter von 30 Jahren, die sich für den Beruf des Altenpflegers entscheiden. Da sitzt ja so einer neben Ihnen, ne?
Ganz genau.
Der, der da sitzt, ist Pascal Krischer. Und der ist so ein Mann. Pascal ist jetzt 30 und Auszubildender im zweiten Lehrjahr. Mit ihm hatte ich mich für heute Vormittag verabredet, im Seniorenhaus zur Buche.
Ich habe vorher Architektur studiert. Vor dem Studium, also nach meinem Abi, habe ich einen Zivildienst schon in der Altenpflege gemacht. Deswegen habe ich dann auch während des Studiums nebenbei in der Pflege gearbeitet. Deswegen auch in der Zeit hat mich das eigentlich immer begleitet und an den Wochenenden habe ich dann da gearbeitet und ich habe dann in Trier meinen Bachelor in Architektur gemacht an der Hochschule hier. Bin dann nach Kassel gezogen, um Master zu machen. Und als ich im Master war, da ist man nochmal ins Grübeln gekommen, da habe ich nochmal überdacht, ob ich mich wirklich in der Branche sehe. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es, glaube ich, eher nicht so das ist, was ich möchte. Man hat natürlich auch mit Menschen zu tun, aber das ist ein anderes Umgehen miteinander. Da geht es um Organisation und möglichst keine Kosten verursachen. Und hier ist es halt in der Pflege, ja, da baut man eine Beziehung zu einem anderen Menschen auf.
Und wie hat so dein familiäres Umfeld darauf reagiert, als du sagtest, dass du jetzt mit Ende 20 nochmal neu durchstartest, eben in diesem Bereich?
Also meiner Familie war das naheliegend. In meinem Freundeskreis aus dem Studium, da bin ich ziemlich auf, Entsetzen gestoßen. Es sind wahrscheinlich finanzielle Einbußen, würde ich mal sagen, im Vergleich zu der Architekturbranche. Und es liegt, glaube ich, auch viel daran, dass die Leute, also meine Freunde von damals, gar kein Verhältnis zu dem Beruf hatten. Die haben halt dieses öffentliche Bild, das halt nicht unbedingt immer positiv geprägt ist von der Pflege. Und das wirkt natürlich sehr abschreckend auf die. Und daher kam dann wirklich Äußerung, ob ich verrückt bin, dass ich jetzt in der Pflege arbeite oder ob ich einfach den leichteren Weg gehe, weil ich ja vorher schon Pflege gemacht habe und ob ich mich der Architektur einfach nicht stellen möchte. Ja, die Frage, warum ich dann überhaupt studiert habe, ist halt, ich habe studiert, weil ich das damals machen wollte. Und dann ist es dazu übergeschlagen während des Studiums, dass ich es nur noch fertig gemacht habe. Also da war dann irgendwann auch keine persönliche Ambition mehr meinerseits, sondern es war einfach nur, ich muss einen Abschluss kriegen, um in Deutschland was zu sein. Und deswegen habe ich es fertig gemacht, habe dann auch gedacht, ich muss noch einen Master machen, damit ich dann auch als Arbeiter vollwertig bin. Also den Master braucht es ja, um tatsächlich als Architekt tätig zu sein.
Aber den Master hat Pascal dann doch abgebrochen, erzählt er. In einem Architekturbüro dürfte er jetzt zwar Baupläne zeichnen, aber die Verantwortung dafür, die darf er nicht tragen. Heute trägt Pascal Verantwortung in einem Seniorenhaus.
Ich würde auch sagen, nicht unbedingt weniger als im Architekturbüro. Natürlich eine andere Verantwortung. Ich habe jetzt nicht die Verantwortung, optimal zu planen oder, obwohl ich das auch nicht unbedingt sagen würde, Planung gehört ja auch dazu. Und ein Blick auf die Kosten und ich habe auch Kundenkontakt in dem Sinne, aber meine Hauptverantwortung sehe ich halt wirklich dann tatsächlich in dem Wohlergehen von den Menschen, die hier leben. Das passiert in der Pflege, das passiert aber auch so einfach, wenn man sich auf dem Flur begegnet, da sehe ich mich auch quasi in der Verantwortung, positiv den Menschen zu begegnen, um auch das Leben hier so ein bisschen normaler zu machen, würde ich fast sagen. Ich denke, da ist es für mich auch eine Aufgabe, ein bisschen Alltäglichkeit reinzubringen. Also in dem Sinne, dass man wie normale Menschen miteinander umgeht. Als würde man sich gerade auf der Straße begegnen oder man kennt sich.
Was das konkret so heißen kann, darf ich dann auch unmittelbar danach miterleben. Eine Pflegerin kommt mit einem weiblichen Hausgast zu Pascal. Die ältere Dame ist dement. Sie hat ihre Zimmernummer vergessen.
Die wohnt hier.
Welches Zimmer? Nee, ich schreibe das noch gerade auf der Hand.
Ich bin nicht verrückt.
Die Zimmernummer?
Nee, schreib mir das auf. Sonst werde ich verrückt.
Schreibst du dir das drauf?
Ich schreibe. Komm, schreib mir das drauf. Johann, wenn es geht. Was für Johann?
Pascal schreibt der Dame ihre Zimmernummer mit Kugelschreiber auf den Unterarm.
20. Nee, 126.
130.
130.
Schreib's dir mal auf den Zettel, ja?
Komm schon. 130 ist der. Hast du?
Jo.
Das ist doch ein Traum jetzt.
Ja, das ist super. Das ist im Träumchen. Ersten Stück.
Genau.
130 am ersten Stück.
Oh ja, tut mir leid. Kein Problem. Tut mir leid, ist nichts passiert.
Ja, mir trotzdem. Ja. Das muss ja nicht sein.
Die Dame weiß jetzt wieder, wo sie hin muss. Pascal führt uns noch ein bisschen durch die Einrichtung.
Also wir sind auf dem Wohnbereich Lichtung. Unten ist der Gartenblick, wo wir jetzt eben gewesen sind. Hier ist die Lichtung und eine Etage über uns ist die Oase. Das ist der geschützte Demenzbereich von der Einrichtung.
Und dann zaubert er Herrn Schmidt aus dem Hut. Ich hatte ja keine Ahnung, wen er mir da vorstellt.
Ja, was soll ich Ihnen noch erzählen?
Oh, ich überlege mir noch was.
Fällt ja, bitte, was tun Sie das.
Die Sendung soll ja damit zu tun haben, Männer so im Alter von 30 Jahren, die sich für den Beruf des Altenpflegers entscheiden. Da sitzt ja so einer neben Ihnen, ne?
Ganz genau. Das ist ein ganz, ganz lieber Kerl.
Danke, danke.
Ja, und er macht seine Arbeit sehr gut. Er hat die Geduld, hat er anscheinend mitgebracht, von Kind auf. Also ich wüsste nicht, ob ich immer so geduldig wäre wie er.
Oh. Welche Situation wären Sie denn vielleicht manchmal nicht so geduldig?
Ja, wenn es um die Paula geht, also um meine Frau, da bin ich dann schon manchmal ein bisschen kritisch.
Sie kennen die ja auch schon seit 54 Jahren.
Ja, seit 54 Jahren kenne ich sie und ich war von Beruf Krankenpfleger.
Bitte was? Herr Schmidt hat früher auch in der Pflege gearbeitet?
Das habe ich gemacht, ja. Und würde es auch wieder tun, wenn ich noch mal jung wäre und und hätte die Möglichkeit zur Ausbildung, würde ich es wieder tun.
Warum?
Weil es mir einfach gefallen hat, weil es mir einfach gut getan hat, den Menschen, die die Hilfe gebraucht haben, zur Seite zu stehen, zu helfen. Ich sage immer, Krankenpflege, was heißt denn Krankenpflege? Dem Nächsten, der nicht mehr kann, in seinen alltäglichen Dingen zu helfen. Das ist für mich immer der Leitpunkt gewesen, der Krankenpflege. Und so ist das hier in der Altenpflege, würde ich sagen, noch intensiver. Gerade die alten Leute, die hier sind, die allermeisten davon sind richtig auf Hilfe angewiesen. Können gar nicht anders.
Wie war das denn damals, vor 40 Jahren, diesen Beruf zu erlernen als Mann? Das ist doch auch der Pflegeberuf, war doch auch damals, ist ja auch damals noch mehr als heute so ein Frauenbereich gewesen, oder?
Ja,
vertue ich mich da?
Im Brüderkrankenhaus nicht. Da haben die Brüder große Wert drauf gelegt, dass da viele Männer die Ausbildung gemacht haben und dann auch tätig waren. Also ich war auf Stationen tätig, da gab es keine Frau, da gab es nur Männer.
Pascal kennt das anders. Männer sind heute in der Pflege eher die Ausnahme. Obwohl sich das mittlerweile langsam ändert, erzählt er mir.
Ja, ich glaube, es geht so ein bisschen dazu über, dass sich erstmal mehr Männer trauen, den Beruf auch zu ergreifen, weil sich doch so ein bisschen die Geschlechterrollen auch so ein bisschen auflösen.
Was heißt das mit Trauen? Was ist die Traute daran?
Naja, es sind, glaube ich, Tätigkeiten, die man übernimmt, die man früher eher Frauen zugesprochen hat. Es ist auch aktuell so, dass wenn Menschen zu Hause gepflegt werden, dass es dann eher die Töchter oder die weiblichen Angehörigen sind, die das dann übernehmen. Das ist einfach immer noch keine männliche Tätigkeit. Aber wie gesagt, scheint sich zu verändern, dass mehr Männer in den Beruf auch finden. Das führe ich so ein bisschen darauf zurück, dass es ein Markt ist, der sich öffnet. Es ist einfach notwendig, mehr Personal zu kriegen. Und dann macht es auch Sinn, Männer mit ins Boot zu holen.
Was denkst du, wie sich das auf diesen Pflegeberuf auswirken wird, dass da jetzt mehr Männer am Start sind? Oder wird es da keine Veränderung geben?
Es wird mit Sicherheit eine Veränderung geben. Wie die aussieht, kann ich nicht voraussagen. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall Vorteile bringen. Einmal für die Teambildung. Ich bin der Überzeugung, wenn wir im Alltagsleben als Männer und Frauen nebeneinander existieren und miteinander umgehen, dann scheint es zu funktionieren. Und es bringt dann halt so ein bisschen normalen Umgang mit in den Arbeitsort.
Und wie ist es denn, wenn hier weibliche Hausgäste sind? Sagen die manchmal, nee, ich möchte mich nicht von einem Mann pflegen lassen?
Ja, das kommt auf jeden Fall vor. Ist mir gestern passiert. Es war früher Morgen. Die Dame hatte ihren wöchentlichen Duschtag. Also die haben Gewohnheiten, wann sie gerne duschen möchten. Und ich bin ins Zimmer gegangen, um ihr dabei zu helfen. Und dann hat sie mir gegenüber halt klar geäußert, dass ihr das unangenehm ist, wenn ich das mache. Ich habe daraufhin eine Kollegin angerufen und sie gefragt, ob sie gerade Zeit hat und das für mich übernehmen kann. Dann bin ich zu einem anderen Hausgast zur Pflege gegangen. Das ist nicht bei allen weiblichen Hausgästen so, aber es kommt durchaus vor.
Wenn du mal ein alter Mann bist, würde es dir was ausmachen, von einer Frau gepflegt zu werden?
Zumindest bei den ersten Malen könnte ich mir das vorstellen. Einerseits, weil es natürlich eine Tätigkeit ist, die man vorher selbst übernommen hat. Und es ist halt ein anderes Geschlecht, es ist ein anderer Körper. Wenn das jemand Fremdes für einen übernimmt, derjenige weiß nicht unbedingt, wie sich das dann für mich anfühlt. Das heißt, wenn derjenige unsensibel ist, kann das absolut unangenehm sein. Und wenn es dann eine Frau ist, die nicht dieselbe körperliche Ausstattung hat wie ich, dann glaube ich, ist da eine Diskrepanz im Mitgefühl, im Einfühlen.
Kannst du gut Hilfe annehmen?
Nein.
Das ist interessant, du kannst nicht so gut Hilfe annehmen, aber du arbeitest in einem Beruf, in dem du sozusagen der Helfer bist, ja. In jeder Situation.
Ja, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es widersprüchlich ist. Ich glaube, mein Bedürfnis auch, Hilfe zu leisten, resultiert daraus, dass ich mich als sehr selbstständig einschätze und als sehr, ja, ich würde sagen, stark. Nicht unbedingt im körperlichen Sinne, aber in dem Sinne, dass ich viel leisten kann. Und das kann ich dann an andere abgeben.
Ich habe mir das als junger Mann oder Mann in den mittleren Jahren gar nicht vorstellen können, dass ich mal irgendwann nicht mehr könnte. Ich habe immer gedacht, gar nicht gedacht, ich habe immer gehofft, dass das für mich gar nicht in Frage kommt. Ja, und das war doch besonders schwer, die erste Zeit.
Es war schwer hier, die erste Zeit?
Die erste Zeit war für mich sehr schwer.
Die Hilfe anzunehmen auch?
Ja, ja. Ich war immer derjenige, der gerne Hilfe geleistet hat, aber jetzt war ich immer derjenige, der die Hilfe in Anspruch nehmen musste.
Und damit mussten Sie sich arrangieren jetzt?
Da musste ich zuerst mal klarkommen.
Das ist sehr interessant, wenn ich Ihnen das mal erzählen darf, weil Sie, Ihnen ist ja nicht entgangen, dass ich keine Arme habe.
Nee, das ist mir nicht entgangen.
Ich konnte es nicht besser verstecken.
Jetzt war das von Geburt an?
Genau, ich bin so geboren worden, 1972. Ja. Und ich bin es Zeit meines Lebens gewohnt, gewisse Hilfestellungen anzunehmen. Ich kann das ganz
ja,
gut.
Muss,
ich,
ja.
Ja, genau, muss es, macht es. Ich muss mich auch nicht müde machen unbedingt mit Dingen, die andere halt schneller machen können.
Ja.
Und deswegen frage ich die Frage auch, ob Sie das gut konnten, als Sie dann in so eine Lebensphase reingekommen sind, in der Sie auch Hilfe annehmen müssen, wie Sie damit klarkommen.
Also mittlerweile ja, mittlerweile komme ich gut damit, klar, aber es hat schwer gefallen.
Ja, und ich stelle mir das halt auch vor, wenn ich mal ein älterer Herr bin, dann, ich glaube, das wird für mich eine fließende Übergangsphase werden. Es wird mir nicht schwer fallen, Hilfe anzunehmen.
Ja, weil Sie im Leben lang Hilfe gebraucht haben.
Genau.
Ja, da kann ich mir denken, dass das dann nicht so schwer ist, aber ich war immer derjenige, der Hilfe gegeben hat.
Genau.
Ich war immer derjenige, der da war, wenn er gebraucht wurde, auch zu Hause. Meine Frau war sehr viel krank im Leben, sie ist sehr oft operiert worden und da musste ich, meine Schwiegereltern haben noch gelebt, wie ich dahin verheiratet wurde. Meine Schwiegermutter, die war lebelang kränklich, mit offenen Beinen, mit der Bauchspeicheldrüse und. Ich war also immer gewohnt, außer Dienst auch noch nebenher Hilfe zu leisten.
Mhm.
Nicht nur im Dienst, auch wenn ich daheim war. Und im Dorf ist das ja so, wenn da jemand ist, den man weiß, der kann das oder der macht das auch gut, da wird man auch angesprochen. So, da gab es eigentlich im ganzen Dorf kein größeres Wehwehchen, wo man nicht bei mir auf der Matte gestanden hat, kannst du mal kommen, kannst du mal gucken, kannst du mal und sagen, wie wir hier jetzt weiterkommen und. Da hat man sich bestätigt gefühlt. Es war einfach eine gute Sache, aber leider ist dem nicht mehr so. Gut, mit 79 kann man ja auch nicht noch, was weiß ich, was umstoßen, das geht nicht mehr.
Mit 79 kann man ja auch einfach mal ein bisschen entspannter die Sachen laufen lassen, oder?
Ja.
Aber ich habe auch leicht reden, ne?
Ja, ja. Ich sage immer, wenn ich morgens mit ihm oder abends mit ihm da oben mein Gespräch halte, da sage ich ihm immer, du musst es entscheiden und du weißt es auch, aber nimm mich, sobald es geht, zu dir, aber nicht ich allein, zuerst meine Frau, weil die auf meine Hilfe angewiesen ist. Aber dann müssen wir geduldig sein. Der kommt nicht und sagt, übermorgen bist du fällig. Da muss man warten.
Das ist genauso wie mit dem Hilfe annehmen.
Das ja.
Muss man einfach annehmen.
Ja, ja, muss man annehmen. Ja, jetzt müsste ich ja noch trotzdem fragen, noch einmal noch da, ob Ihre Arme zurückkommen.
Auf welche Arme?
Die nicht da sind. Die nicht da
ja, klar.
Sind. Ja, wie stelle ich mir das im Alltag vor? Mit Essen, mit Trinken, mit Ausziehen, mit Anziehen?
Meine Füße sind auch gleichzeitig meine Hände.
Oh. Alle Achtung. Das stelle ich mir ja eigentlich, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht.
Ich habe Herrn Schmidt natürlich erzählt, wie das geht, soweit das in der Kürze der Zeit möglich ist. Habe seine Fragen beantwortet, von denen er wirklich einige hatte. Und dann wollte ich aber auch noch was von ihm wissen, nämlich was für ihn das Tolle am Pflegeberuf ist.
Für mich ist das Tolle daran, an dem Beruf, dass man einfach der Helfende ist, dass man da ist für den, der Hilfe braucht, der allein das nicht kann, der auf mich angewiesen ist. Und das ist, gibt auch eine innere, für mich gab das eine innere Bestätigung. Du bist nicht fehl am Platz, sondern du bist da, um die Hilfe zu leisten. Und das würde ich auch allen jungen Menschen ansagen. Das sage ich auch hier den Schwestern. Ich habe schon oft Gespräche jetzt mit denen, gerade mit den jungen Schwesterchen. Wenn sie sagen, oh, ob ich das hier weitermache nach meiner Ausbildung oder ob ich das nicht, das weiß ich noch nicht. Sag ich immer, Mädchen, oder Junge, du kriegst keinen schöneren Beruf, wo du dich einbringen kannst, wo du die Bestätigung kriegst, dass du ein Werkzeug bist, was für den anderen da ist, für den, der das Werkzeug braucht. Das ist für mich die absolute zwingende Gelegenheit, den Beruf auszuüben. Ich wollte für andere da sein, zum Helfen.
Gerade du bist ja auch immer sehr dankbar. Also das ist auch was, was mir immer so ein bisschen Bestätigung gibt, die Dankbarkeit zu erfahren, die ich jetzt in einer anderen Branche vielleicht nicht erfahren würde. Ja, fährst du auch nicht so.
Das ist das eine. Das ist auch wahrscheinlich, eigentlich glaube ich, ist das auch tatsächlich das Wichtigste, dass man in dem Beruf, den man ausübt, auch aufgeht.
Ja, genau.
Aber wie ist es mit der Bezahlung?
Ja, die Bezahlung war nicht so gut. Lieber Gott, ich habe da harte Zeiten mitgemacht. Ich war im zweiten Ausbildungsjahr, hatte ich mit der Hepatitis eingefangen. Da habe ich 7 Wochen stationär gelegen in Einzelhaft. Ich war insgesamt 4 Monate krank. Ich hatte vorher eine Unterstützung vom Arbeitsamt für die Ausbildung. Das wurde damals vom Arbeitsamt ein bisschen gefördert. Und dann wurde auf einmal alles gestrichen. Nichts mehr. Da bekam ich keinen Pfennig mehr vom Arbeitsamt. Da war nur das Lehrlingsgehalt, was ich vom Haus bekommen habe, da. Ich hatte aber dann 3 Kinder und Schulden. Wir hatten gebaut. Das war eine ganz, ganz harte Zeit. Wenn ich da nicht gute Leute gehabt hätte, meine Geschwister, auch so fremde Menschen, Bekannte, Freunde, die dann kamen und mir zur Seite standen, finanziell meine ich jetzt. Dann habe ich immer gehofft, wenn du mal fertig bist, dann wirst du ja wieder Geld verdienen, dann kannst du deine Familie wieder selbst ernähren. Aber das Gehalt war spärlich. Das ist auch heute noch. Die werden heute noch nicht für die Leistung, diese erbringen hier bezahlt. Die werden nicht bezahlt danach. Ich weiß es genau, ich habe mich erkundigt, was ihr für einen Stundenlohn habt. Ja, und das dürfte nicht sein. Ich glaube, wenn die Bezahlung besser wäre, dann wären auch noch ein paar Leute mehr da, die den Beruf wählen würden, die den Beruf auch ausüben würden. Aber wenn man junge Menschen sagen muss, nach dem Examen hier, du bist jetzt, musst dich da rumkrapschen im Monat mit 1200, 1300 Euro brutto, dass die dann sagen, hör mal zu, ich bin jung, ich möchte auch noch was erleben. Und das Erleben kostet Geld. Und woher nehmen, wenn ich es nicht verdiene? Das ist hart. Wissen Sie, was ich immer gesagt habe? Ich war ja schon 34 Jahre alt, wie ich in den Beruf ging, wie ich die Ausbildung angefangen habe. Da war ich mit Abstand ja, noch eine Frau gab es in unserem Kurs, die war noch 3 Jahre älter wie ich. Ansonsten war ich der Älteste, mit Abstand der Älteste. Und da haben die mich oft gefragt, warum hast du dann noch deinen Beruf gewechselt? Ich war vorher Kaufmann, Großhandelskaufmann, hat eine gute Stelle. Ja, und weil ich immer von dem Beruf geträumt habe, aber ich konnte nie verwirklichen, weil es einfach nicht ging. Und jetzt sehe ich die allerletzte Chance noch, diesen Beruf zu kriegen, das zu verwirklichen. Und jetzt mache ich das. Und das habe ich auch damals zum Leidwesen meiner Frau gemacht. Die hat gesagt, wie kannst du jetzt wieder anfangen? Und wir haben wieder kein Geld. Wir müssen uns wieder mit dem Allergeringsten rumschlagen. Ja, ich sagte, lass mich doch bitte. Dann, ich glaube, ich werde wirklich dann erst zufrieden, wenn ich den Beruf habe. Das war auch so.
Pascal, wie geht's dir, wenn du das hörst, was Herr Schmidt hier erzählt?
Ich versuche das so ein bisschen zu verdrängen, wie es um meine finanzielle Zukunft aussieht, auch im Hinblick auf die Rente, wenn ich da nicht privat noch irgendwie was zur Seite lege, dann bin ich ja quasi zur Altersarmut verdammt.